So, hallo zusammen. Ich nehme an, es kommt nicht noch jemand, der den Talk ansagt. Das kann ich auch selber. Ich wusste nur nicht, ob ich noch warten soll. Vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Wir sind ja hier in diesem schönen Track. It's the end of the world as we know it. Ein Prepper-Track. Und da sind wir mit Yassir als Suchmaschine ja gar nicht so schlecht aufgestellt. Vor über 20 Jahren habe ich das Projekt gegründet, um so rumzuspielen mit der Option, verteilte Suchmaschine zu bauen und quasi eine dezentrale Suche darzustellen. Und genauso ist das heute immer noch. Was ich aber zeigen werde, und das ist jetzt hier die Homepage, sind von diesen drei Use Cases, die es so gibt. Dass wir nicht nur diesen Peer-to-Peer-Modus haben, bei dem wir eine verteilte Suchmaschine haben, sondern eben auch unser eigenes Suchportal. Und unser eigenes Suchportal heißt, dass wir in dem Portal Daten sammeln, die wir von irgendwoher bekommen haben. Also entweder haben sie gecrawlt oder wir haben sie als Pakete runtergeladen und arbeiten damit mit so einer Art Wissensschatz, für den wir uns selbst bestimmt haben als Bewahrer für diese Daten, ja, und können das dann auch anbieten. Man kann das auch im Unternehmensumfeld einsetzen und sagen, wir haben bestimmte Daten. Da kann man dann als Unternehmen drin suchen und man sieht nicht, dass diese Suche stattfindet, denn mit jedem Suchbegriff, den man ja nach draußen geht, lässt man ja auch Firmenwissen abfließen. Und so kann man dann eben unbeobachtet in einem eigenen Datenbereich suchen. Und diese beiden Fälle werde ich dann jetzt auch darstellen, damit wir hier genau verstehen, wie das funktioniert. Fange ich die Präsentation damit an, dass ich auch Yassir installiere, damit jeder sieht, wie es funktioniert und dass es einfach ist. Ich habe keine Folien mitgebracht. Die gesamte Präsentation ist eine Live-Demo. Und so arbeiten wir uns jetzt durch verschiedene Situationen durch, um mal zu zeigen, was man damit machen kann. Der neue Punkt, der dazugekommen ist in den letzten 2 Jahren, es ist auch wichtig, dass wir diese Anbindung schaffen an KI-Systeme. KI-Systeme müssen, wenn sie eingesetzt werden, auch ausreichend transparent sein. Man muss wissen, wo kommen die Daten her, wo fließen sie hin. Und deswegen habe ich versucht, das möglichst transparent zu machen und präsentiere hier, wie die Verbindung zwischen KI und der eigenen Suchmaschine halt funktioniert. Wenn ich also so ausprobieren will, gehe ich auf Download und lade mir hier ein Paket runter. Dann machen wir das hier mit dem Linux-Paket, auch wenn ich das jetzt auf einem Mac vorführe, das ist ja sehr ähnlich. Und das kommt dann hier als Download an. Ja, 15:03 ist ganz aktuell, also nicht vorbereitet. Das habe ich gerade runtergeladen. Und wir probieren das jetzt auch genau hier in dem Download-Ordner aus, müssen das nirgendwo hinschieben. Ja. Dann haben wir wieder einen weiteren Ordner, der Yassir heißt. Da drin gibt es eine ganze Menge Skripte, aber für uns interessant nur Start Yassir. Es gibt keine Abhängigkeiten, es gibt keine Datenbanken, es gibt keinen extra Index-Engine oder so, es gibt nur dieses eine. Und nach dem Startup läuft das dann auch schon, wir brauchen nichts anderes. Also es ist nicht kompliziert, Yassir zu installieren, es ist damit schon passiert. Da gibt es eine Administrationsseite und die führt uns als erstes auf eine Konfigurationsseite, in der wir dann wieder bestimmen, was wir hier für ein Use Case haben. Das ist jetzt voreingestellt, die Peer-to-Peer-Suche, Community-Based. Das lassen wir auch erstmal so und arbeiten damit. Man kann hier noch ein paar andere Sachen einstellen, wie den Namen des Peers. Müssen wir nicht ändern und wir müssen auch hier nicht Set Configuration machen. Wir lassen es so, wie es jetzt ist. Das bedeutet, dass es sich in das Yassir-Netzwerk einklingt, was man auch so angucken kann. Und das Erste, das man machen möchte, ist vielleicht suchen. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich tue erstmal ein Webcrawl machen und das heißt Daten besorgen, die wir in unseren eigenen Index, Suchindex hineinbewegen. Und das machen wir mit einem Webcrawl. Was macht ein Webcrawl? Also bevor man in Daten suchen kann, muss man sie haben. Wenn man sie hat, müssen sie indiziert werden. Und dieser Prozess wird hierüber abgebildet. Was ist ein Webcrawl? Man benennt eine Startadresse. Diese Startadresse ist die erste Seite, die der Crawler lädt. Der Crawler schaut sich alle Links darin an und wandert den Links entlang, in diesem Graphen, der sich dadurch aufspannt, immer weiter, bis man so viele Dateien damit geladen hat, wie man als Grenze vorgibt. Und das zeige ich gleich. Das scrollen wir hier. Also wir gehen jetzt einfach auf die Fahrplanseite von der Foscon. Kann man das eigentlich sehen? Ist das groß genug oder muss ich das irgendwie ändern? Ich glaube, es geht, oder? Und das ist die Startadresse. Ich nehme jetzt mal hier das Programm von der Foscon und trage die hier ein. Das ist jetzt die Startadresse. Jetzt kommt so ein kleiner Haken hier, da hat schon eine Überprüfung stattgefunden. Das heißt, da ist keine Robots.txt, die es verbietet, also dürfen wir das. Es gibt also verschiedene Arten, einen Crawl zu starten, die sind hier unten drunter abgebildet. Und mit den Filtern bestimmen wir, wie weit der Crawl geht. Also wenn wir wollen, dass Webseite geladen wird und die daran verlinkten Seiten und die daran verlinkten Seiten und so weiter und so fort, können das ja relativ sehr vieles werden und wir können es begrenzen, indem wir einfach eine Tiefe vorgeben. Die ist jetzt hier voreingestellt auf 3. Ich mache mal auf 2. Das heißt, wir laden die erste Seite, die Folgeseite davon und deren Folgeseite, um genügend Informationen über die Foscon zu kriegen. Es gibt ja noch mehr Filter, lassen wir alle so, wie sie sind. Da kann man mit rum experimentieren, kann es aber auch auf 3 lassen, da kriegt man immer schon mal Ergebnisse. Man weiß, was man macht. Dann kriegt man das. Der Crawl-Start zeigt uns jetzt ein bisschen an, was passiert. Der Local Crawler sagt, wie viele Links jetzt schon bekannt sind. Jetzt sind es schon 319. Hier ist der Suchindex, der hat jetzt schon 255 Dokumente im Suchindex. Hier rechts sehen wir, wie viele Seiten, also wie groß die Ladegeschwindigkeit ist. PPM heißt Pages per Minute, das liegt jetzt bei 700. Ja, so geht das immer weiter und lassen das weiterlaufen. Und das erreicht dann irgendwann so eine Grenze, die ein bisschen davon abhängig ist, wie schnell das Netz ist, aber auch wie viele Domänen damit betroffen sind. Denn wir versuchen, nett zu sein zu den Domänen, die wir abfragen. Jede Domäne kriegt nur maximal 4 Requests pro Sekunde, nicht mehr. Deswegen ist es teilweise beabsichtigt langsam, damit wir eben nicht uns anlegen mit Webseitenadministratoren, die sagen, dieser blöde Yassi-Crawler war schon wieder da und hat uns kaputt gemacht. Das tun wir per se nicht. Ja, also wir haben eine Grenze drin, die sagt, wir müssen langsam sein. Deswegen wird das da im Laufe der Zeit immer langsamer, weil immer mehr Domänen auftauchen, die wir schon besucht haben. Man kann dann auch sich anschauen, was dabei rausgekommen ist. Also weil wir nicht auf die Foscon uns beschränkt haben, sind Adressen, die darin verlinkt waren, auch weiter aufgetaucht. Das heißt, 161 sind jetzt von den Programmseiten von der Foscon, aber wir haben auch andere Seiten damit erreicht, die eben innerhalb dieser Talk-Seiten verlinkt waren. Ja, und sieht auch jeder Einzelne, was da drin ist. Jetzt kann man auch, sagen wir mal, eine Suche machen. Ja. Ich fand hier sehr schönen Begriff in den Vorträgen. Der war Hosting-Hölle. Ja. Dann kriegen wir Algorithmus-Hölle, aber unten war auch die Hosting-Hölle, die ist jetzt wieder weg. Also diese Begriffe, hier kommt jetzt Hosting-Hölle, die wir jetzt ansonsten noch bekommen haben auf der ersten Seite, die stammen natürlich aus dem Internet, weil wir machen ja hier eine Peer-to-Peer-Websuche zusammen mit dem, was wir selber gecrawlt haben. Das, was jetzt aus dem Rest des Internets hier kommt, die Hölle, Verlagsgruppe, knapp, keine Ahnung, was das ist, das sind andere Peers, die uns diese Daten geliefert haben. Ja. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit und gehen dann eben zum Thema KI über. Wie können wir denn solche Suchergebnisse mit einfließen lassen in einen KI-Chat? Ja, und ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt noch nie auf ChatGPT oder sonst wie gewesen ist. Es gibt immer noch ganz viele Menschen da draußen, die noch nie was davon gehört haben. Die wüssten auch nicht, wovon ich jetzt rede. Deswegen sage ich vielleicht ein paar Sachen, die eigentlich jedem klar sein müssten. Aber ein KI-Chat ist halt einfach ein Chat mit einem Modell, das Weltwissen hat, aber nicht alles weiß, was man wissen kann, weil es ein sogenanntes Cut-Off-Datum gibt. Und dieses Cut-Off-Datum liegt meistens so 1-2 Jahre in der Vergangenheit. Alles, was neuer ist, kann dem KI-System nicht bekannt sein. Darunter beispielsweise das Vortragsprogramm der Foscon. kann den meisten KI-Modellen einfach nicht bekannt sein, weil das Cut-off-Datum letztes Jahr war oder so. Also müssen wir solche Informationen beimischen. Man kann es nicht so einfach anlernen, sondern man muss mit einer geschickten Art Suchmaschine und KI-System miteinander verbinden. Und dazu gibt es eine Begrifflichkeit, die sich gefestigt hat, die wahrscheinlich in Zukunft wieder weggeht, aber das nennt sich Retrieval Augmented Generation, RAG. Ein RAG-System reichert ein KI-Chat mit Suchergebnissen aus einem Suchindex an. Das kann sehr gut ein Vektorindex sein. Das ist nicht Thema von meinem Vortrag, weil wir haben hier keinen Vektorindex. Das ist eine semantische Aufarbeitung einer Suche. Wir haben hier eine traditionelle Suche mithilfe eines SOLAR-Suchindex, denn in Yassi ist ein SOLAR-Suchindex integriert. Diese Umgebung, in der das geschieht, habe ich jetzt genannt AI Lab. Ja, in diesem AI Lab müssen wir erstmal Vorkehrungen treffen, damit wir überhaupt ein KI-System in Yassi hineinbekommen. Und dieses KI-System macht man heutzutage fast immer über Olama. Ja, also wir können Olama anbinden. Olama findet man hier auf dieser Webseite. Da macht man Download und kriegt ein Framework, in dem man wiederum Modelle herunterladen kann. Es gibt ja auch eine Modellliste, in denen je nach Sortierung populäre und aktuelle Modelle drin sind. Und das lädt man sich dann auf den eigenen Rechner. Da kann man Olama LS machen. Dann sieht man dann, welche Modelle ich hier lokal schon geladen habe. Sind also schon ein paar, das muss ich auch im Vorfeld machen, weil die relativ groß sind. Im zweistelligen Gigabyte-Bereich. Wir brauchen hier aber unbedingt nicht so große Modelle, damit man das in Yassi machen kann. Ich werde also Beispiele mit einem kleinen Modell machen, wie das hier Quentra 5.4b, für das man rund 4 GB braucht. Das sollte also auf jedem Arbeitsspeicher noch gehen. So, wie sieht das aus? Ich habe das versucht, so ein bisschen wie so eine Game Engine zu machen, wo man so verschiedene Skills braucht und dann so im Laufe der Zeit mehrere Sachen freischalten kann. Das ist also hier das Lab, bietet das. Sagt, wir sollen als erstes die Engine anbinden. Ja, dann gehen wir da drauf. Da sehen wir, der Service, den ich möchte, ist Olama. Wir brauchen keinen API-Key, weil das ja intern auf unserer Plattform ist. Und dann ist auch die Frage, welche Modelle nehme ich denn? Ich habe so eine Liste von empfohlenen Modellen drin, sodass man die einfach nur anklicken kann. Ja, man geht dann hier auf Download, bekommt das, mache ich jetzt nicht, dauert zu lange in unserem WLAN hier. Und stattdessen selektiere ich einfach nur eins von denen, die ich schon runtergeladen habe. Zum Beispiel das über ein Jahr alte Quen 3.4b Instruct. Das wäre zum Beispiel gut. Das Quen 3.5 wäre auch gut. Ich glaube, ich nehme das jetzt mal. Da gehe ich einfach auf Deploy und dann wird es getestet. Ja? Denn Modelle haben verschiedene Eigenschaften. Sie können zum Beispiel Tooling haben oder Vision haben. Sie können spezielle Formatangaben haben. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, das alles im Detail zu erklären. Ich habe einen zweiten Vortrag um 5:30, in dem das ein bisschen mehr zur Sprache kommt, dann aber ohne Yassi, sondern nur speziell auf KI-Themen gemünzt. Und da sehen wir jetzt, das ist jetzt hier, steht jetzt bereit für Chat und als Shortener. Das ist also jetzt meine erste Aufgabe, habe ich jetzt erledigt hier in dieser Challenge. Die Produktionsmatrix habe ich auch schon definiert, indem ich das Modell deployed habe. Dann habe ich einen Suchindex eben schon aufgebaut, das ist auch schon erledigt. Ja. Dann kann man noch sagen, ich möchte noch ein bisschen was dran drum konfigurieren. Das sind so Attribute, die ich brauche, um das RAG-System richtig zu kalibrieren. Das ist alles voreingestellt. Das könnte man zum Beispiel auf einen deutschen Text machen, wenn man das jetzt so bauen möchte, aber man kann es auch so lassen, wie es ist. Und dann kann ich hingehen und einen Chat probieren. Und weil ich ja ein Suchsystem habe, zusammen mit einem KI-Chat, möchte ich immer sagen können, soll das denn jetzt die globale Suche benutzen, soll es die lokale Suche benutzen oder soll es einfach mal gar keine Suche benutzen? Also wir lassen das jetzt mal auf lokale Suche und fragen dann mal, was für Vorträge gibt es über Hosting. Ja. Jetzt wird das Modell geladen und es wird eine Suche durchgeführt. Und aufgrund der Suche hat das Modell jetzt ein gewisses Wissen erlangt, ja, und gibt mir eine Antwort. Aber die interessante Frage ist, was für ein Wissen hat es denn erlangt, das es vorher nicht hatte? Und deswegen machen wir das hier so, also dass die Implementierung, wie wir hier den Chat gebaut haben, also es gibt ja so viele Chat-Systeme, ja, man kann auch ein externes Chat-System anbinden, aber warum ist es jetzt wichtig, dass das Yassi-Chat-System so ist, wie es hier eingebaut ist? Und das liegt daran, dass ich mir Mühe gegeben habe, dass das, was passiert, transparent wird. Was ist denn hier notwendig, was man transparent machen sollte? Notwendig ist es, dass die Suchergebnisse, die das Chat-System benutzt hat, auch sichtbar werden. Und deswegen entsteht hier an meinem Prompt nun ein Attachment, ein synthetisches Attachment. Ich hätte ja auch eine Datei beilegen können, habe ich aber nicht gemacht. Jetzt existiert aber hier ein synthetischer Attachment, in dem tatsächlich das Suchergebnis drinsteht. Das heißt, ich sehe jetzt hier, was das Modell gesehen hat, aus dem es dann die Antwort generiert hat. Das ist also anders als bei anderen Systemen, wo ich mir, da ist auch eine Websuche drin oder so und das ist irgendwo, aber wir können nicht genau sehen, was hat das Modell gesehen. Und hier sieht man, was hat das Modell gesehen und das ist quasi das wichtige Element, wo ich sage, KI-Systeme müssen transparent sein, damit man weiß, was sie denn eigentlich tun. Und man sieht auch dann oft genug hier, dass es nicht gut funktioniert, dass die Suche nicht gut ist und dann versteht man auch, warum die Antwort nicht gut ist. Aber jedenfalls lässt sich halt auf diese Art es reproduzieren, wie eben Antworten zustande kommen. Ja, sollte sich jetzt alles beziehen auf die Foscon, wenn es nicht jetzt schon zusätzliche Anreicherungen hat. Also hier gibt es Foscon 26 Hörsaal 5. Open Source gibt es doch gratis. Warum dafür zahlen? Müsste ja ein Vortrag hier sein. ja, also das kann man machen. Man kann also selbst gesammelte Daten in einen Chat hineintun, den man nur selber sehen kann. Das ist auch die Frage nach der Privatsphäre. Wer kann denn jetzt diesen Chat sehen? Wo ist der gespeichert? Das ist hier so gemacht, dass, so angenommen, ich gehe jetzt mal hier wieder auf den Crawler und gehe dann zurück zum AI Lab und zum Chat, dann ist das wieder da. Also muss es ja irgendwo gespeichert sein. Die Frage ist, möchte ich das, dass das da gespeichert wird, wo es jetzt gespeichert ist? Weil das sind ja jetzt schon ziemlich klar Daten, an denen ich, sagen wir mal, Persönlichkeit hineingesteckt habe. Es kann ja sein, dass ich da Fragen reinstelle, die etwas privaterer Natur sind. Diese Chat-Historie wird ausschließlich im Browser gespeichert. Das heißt, wenn ich auf die Seite zurückgehe, wird eine Webseite aufgemacht, die nur in den Browser Speicherfunktionen schaut, wie die Historie aussieht. Und das bedeutet zwar, dass wenn ich jetzt hier von einer anderen Stelle dahin gehe mit einem anderen Browser, dass der Chat nicht da ist. Das ist dann, sagen wir mal, eine Lücke, die ich gerne in Kauf nehme, wenn ich sicherstellen will, dass die Daten, die jetzt hier zu sehen sind, auch nur von mir zu sehen sind mit meinem Browser. Ja, also ist eine ganze Menge drüber nachgedacht worden, wie man, sagen wir mal, sich, was für ein wichtiger Unterschied es gibt zwischen bekannten Chat-Systemen und dem, das man selber bauen kann, weil es eben dem allgemeinen Thema von Yassi folgt, Privatsphäre sicherzustellen und transparent zu erzeugen. Dann habe ich jetzt hier noch einen weiteren Prompt, den ich ausprobieren wollte. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, das kann man. Ja, ich kann es ja wiederholen. Was ist die Frage?
Gibt es Steuerungsmöglichkeiten, um den Kontext anzupassen? Du hattest ja gezeigt, wir können selber anschauen, welchen Kontext die KI bekommt, indem wir oben auf den Button drücken und es war ja relativ
Ja. Das heißt, die Frage ist, kann ich beeinflussen, dass diese Suchergebnis so entsteht und nicht anders, beispielsweise die Anzahl der Treffer oder Filter oder dergleichen? Das ist eine gute Frage, weil das wüsste ich nicht, wo ich das habe. Das sind einfach voreingestellte Parameter, wie viele Treffer das sind. Aber ich nehme das gerne als Hinweis mit auf. Es gibt Möglichkeiten, Tools zu konfigurieren. Es gibt die Möglichkeit, das RAG-System noch zu konfigurieren, indem ich sage, wir haben hier einen Query-Generator. Das bedeutet, aus dem Prompt wird die eigentliche Suchanfrage für ein Query produziert mit diesem Prompt. Ja, der heißt Make a list of search words with low document frequency for the following prompt, use JSON array. Das ist quasi das, was intern benutzt wird, damit man eine Schlüsselwort-basierte Suche benutzen kann für ein RAG-System statt eine Vektorsuche. Ja, eine Vektorsuche funktioniert anders. Aber hier brauche ich quasi Stichworte, mit denen ich suche. Und die werden durch diesen Generator produziert. Das ist jetzt der. Ja gut, hier gibt es noch Search Document Max Length, da kann man noch beeinflussen, wie groß das Dokument ist, aber es gibt außer den beiden jetzt nicht feingranularere, filtertypische Methoden. Aber da kann man drüber nachdenken. Also wenn du mir später dann sagst, was du dann genau im Auge hättest, kann ich mir überlegen, ob man das machen kann. Ja, jetzt kann man mit diesen Treffern weiter rumspielen, aber ich glaube, wir gehen mal zu einer anderen Variante, wie man einen Suchindex aufbauen kann. Nämlich, wir machen das mal unabhängig vom Peer-to-Peer-Netz und sagen, wir haben einen ganz speziell definierten Suchindex, der muss auch so bleiben und ich benutze eine große Datenmenge, um den aufzubauen. Ja, und wo ist die Frage, wie benutze ich eine große Datenmenge? Denn es gibt noch eine andere Variante als ein Webcrawl, um Daten hineinzubekommen. Das sind die sogenannten YASI-Packs. Die Idee ist, dass Packs sowas sind wie bei Spielen, Spielerweiterungen, die dann auch oft Packs heißen. Ja? Und diese Packs sind Datenpakete, die dann auf Hugging Face liegen. Ja? Also man kann jetzt, wenn man auf Hugging Face geht und sucht hier nach einem YASI-Pack, dann kriegt man den einen, den ich jetzt hier verwenden will, und das ist eine Sammlung aller deutschen Gesetze. Ja, ist die Frage, wie kriege ich die jetzt alle zusammen? Dafür habe ich hier so ein Repository gebaut, Bundestag Gesetzeparse in meinem Account Orbiter. Wer das reproduzieren will, kann dann da drauf gehen, aber hier entsteht dann so eine Datei. Das ist dann eine große JSON-List und das ist vom Dateiformat her ein Elasticsearch Index-Dump. Das ist also nichts Exotisches. Man könnte jetzt mit Elasticsearch hingehen und es einfach als Dump importieren. Ja, und genau dieses Dump-Format ist das YASI-Pack-Format und dafür gibt es einen Pack-Manager. Ne, Pack-Downloader heißt das. So. Und der schaut auf Hugging Face, welche Packs da sind. Es sind noch nicht so viele, weil ich gerade erst angefangen habe damit. Und dann geht man auf Download. Der lädt dann dieses Pack runter. Alle deutschen Gesetze schnell runtergeladen, die sind dann hier im Packmanager und man kann über diesen Load-Button. Ja, gut aufgepasst. Also gehen wir hier in nee, wir schauen erstmal, ob denn überhaupt Dateien. Ach, wir haben sie noch nicht geladen. Wir haben nur die Datei runtergeladen. Genau. Wir haben sie noch nicht indiziert. Ich bin ein bisschen aufgeregt. So, nochmal. Deswegen ging es auch so schnell. So. Ja, das müsste auch gehen. Also wir haben jetzt hier zwei Packs und laden die. Das sind jetzt 24 Megabyte. Man sieht auch, dass die jetzt hier allmählich ankommen. Es müsste jetzt anwachsen auf rund 80.000 Dokumente. 88.000 und das war schon. Jetzt haben wir alle deutschen Gesetze im Suchindex drin. Und damit kann man ja was anfangen eigentlich, ne? Wir gehen dann mal gehen in unseren Chat und löschen den und fragen. Das Passwörter oder Daten abfangen. Und ich erwarte jetzt, dass ein ganz bestimmtes Gesetz dazu zitiert wird. Laut dem Paragraph 202 des Strafgesetzbuchs wird der unbefugte Zugriff auf diese Daten mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft. Auch das Herstellen, Besitzen, Verkaufen oder Verbreiten von Passwörtern oder Werkzeugen zum Abfangen ist strafbar. Das ist, soweit ich weiß, der Hackerparagraph, der sogenannte Hackerparagraph, der mal für sehr viel Aufregung gesorgt hat, weil Systemadministratoren das ja quasi als Übung machen, um herauszufinden, ob das System sicher ist. das heißt, man kann in begrenztem Maße mit dem mit so einer Datenbasis arbeiten. Jetzt wollen wir auch mal schauen, ob denn hier die Daten, die verwendet wurden, auch richtig sind. Also jetzt genau der Treffer, der in der Datenmenge drin war, können wir jetzt hier auch nachlesen. Abfangen von Daten. Ja, da gibt es also natürlich auch Treffer, die sind nicht passend. Aber das Sprachmodell hat eben das entsprechend die richtige Antwort gegeben, die sinngemäß hier richtig ist. Das liegt aber auch daran, dass die Sprachmodelle oft schon so viel Wissen haben, dass sie auch solche Gesetzestexte kennen. Nur eben ist die Frage, kennt es die deutschen Gesetze genauso gut wie die amerikanischen oder die mexikanischen oder die aus Abu Dhabi und sonst woher, weil das ist alles Trainingsdaten in so einem Modell und man möchte ja dann nicht Irritationen haben. Gesetzestextfragen sollten natürlich immer nur von einem Experten abgefragt werden. Das ist halt jetzt hier diese Datenmenge, die hier benutzt wird. Jetzt würde ich noch gerne vorführen, dass wir ein gewisses Tooling auch beherrschen. Ich nehme dazu mal Modell. Was habe ich denn hier? Ich habe das Quentra 5. Ja, das müsste eigentlich, auch wenn es so klein ist, schlau genug sein, weil wir haben hier eine Menge von Tools eingebaut. Tools werden immer dann benutzt, wenn ein LLM eine bestimmte Fähigkeit nicht haben kann oder nur schlecht hat. In der Vergangenheit gab es zum Beispiel sehr viel Spott gegenüber Modellen, die nicht rechnen konnten, weil Rechnen jetzt nicht eine typische Fähigkeit von Modellen ist. Deswegen gibt es hier eben einen Calculator. Und dieser Calculator wird dann von einem Tooling-System aufgerufen, wenn es sieht, es sollte was berechnen und benutzt dann eben dieses Tool. Wir probieren das mal in einem neuen Chat. In diesem neuen Chat sage ich jetzt, ich möchte keine Suche haben, weil wir haben ja jetzt hier keine Frage, die mit Kontext zu tun hat. Und das ist eben ein Fall, dass man sagt, wenn ich schon ein RAC-System habe, dann ist das RAC-System oft irritierend, ja, es liefert ja immer irgendeinen Suchtreffer und dann glaubt das Sprachmodell, es muss das verwenden, auch wenn es keine Relevanz hat. Jedenfalls sind kleinere, ältere Modelle dann nicht davon zu überzeugen, dass sie es ignorieren sollen, weil es keinen Sinn macht. Und deswegen ist es gut, wenn man in einem RAC-System, was es ja jetzt so ist, die Suche eben speziell ein- und ausschalten kann. Deswegen machen wir jetzt mal eine Anfrage, die ein Tool benutzen sollte, aber eben die Suche nicht. Ne? Mal schauen, ob es das kann, wenn ich liegen auch richtig schreibe. Ja, also es kam relativ schnell eine Antwort. Jetzt müssen wir uns fragen, und wie hat es das gemacht? Deswegen gibt es hier bei Yassi eine Übersicht der verwendeten Tools. Das ist auch so eine Transparenzsache. Man sieht das in anderen Chatsystemen nicht so detailliert, dass eine Antwort gar nicht gegeben wurde vom LLM, sondern vom Tool. Und hier haben wir eine Sicht darauf, dass der Calculator, dass das Calculator-Tool angewendet wurde. Ja. Das Calculator-Tool hat einen Input gehabt. Das heißt, das LLM hat diese Formel hier produziert aus der Eingabe. Daraus hat das Tool die Antwort produziert. 1.400.000, das ist zu klein, als dass ich das lesen kann. Also 1.484.580 Sekunden. Oder 500 Sekunden. Das heißt, die Antwort kam nicht vom LLM, sondern vom Tool, aber das LLM hat es vorbereitet, indem es die entsprechenden Informationen extrahiert, daraus eine Formel gemacht hat. Das ist eben eine Fähigkeit von Tooling, die ansonsten in Chatsystemen auch nicht so sichtbar wird. So, und dann haben wir noch so Feinheiten, wie zum Beispiel, wie können wir denn jetzt, wenn so ein Chat hier nur im Browser ist, wie können wir denn das speichern? Weil wenn ich jetzt auf ChatGPT gehe, dann habe ich ja links so eine Leiste von bisher verwendeten Prompts bzw. Chat-Ergebnissen. Da wird das ja gespeichert und wir speichern das nicht. Also wie machen wir das? Das machen wir, indem wir einfach auf Download gehen. Ne? Wir klicken auf Download. Kriegen dann in unserem Download-Ordner ein JSON-Objekt, in dem einfach der Chatverlauf drin steht, ganz transparent. Und wenn wir den eben später nochmal benutzen wollen als neuen Kontext, ja, wir können also das jetzt hier clearen. Ah, und dann verschwindet, dann verschwindet der Knopf. Ein Fehler. Das sollte man vielleicht hier. Ist nur dann da, ist natürlich total blöd. Ja, und wenn man den Upload macht, dann hat man wieder den alten Chat. Also die Knöpfe sollten auch da sein, wenn auch nichts geschrieben wurde. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass wir sagen, dieser Chat soll eine bestimmte Menge von Requests vertragen. Ja, wir wollen nicht, dass er zu oft benutzt wird, weil Systeme, die unten drunter LLMs anbinden, müssen beschränkt sein, weil ansonsten mein System überladen wird. Deswegen kann man hier einstellen, wie viele Requests dürfen denn eigentlich abgeschickt werden. Und man kann es auf der Frontseite verlinken. Also man kann sagen, der Chat kommt jetzt auf die Frontseite und dann steht hier oben so ein Chat-Icon und dann habe ich eben so einen Frontseiten-Chat, genauso wie eine Suchseite. Wir haben eine Suchseite für Websuche und wir haben eine Chat-Suche für Chat eben dran. Das sind so Konfigurationsgeschichten, die hier dran noch möglich sind. Ja, das war noch Chilled und da haben wir das jetzt, ich glaube, die meisten Punkte durch. Ja, der wichtige Punkt ist, wir können eine eigene Wissensmenge besorgen, wir können sie mit einem eigenen Sprachmodell verbinden. Wir haben ein Chat-Interface, das uns die Transparenz gibt, was denn jetzt eigentlich passiert und warum es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und wir haben alle Fragen, die zur Privatsphäre gehören, wie zum Beispiel, wo wird der Chat gespeichert und wie kann ich ihn ansonsten so persistieren, dass ich ihn wieder hineinbringen kann, haben wir damit geklärt. Also es ist ja nie die Frage gewesen, wir machen hier ein industrielles Produkt, das wir auf irgendeiner Seite publizieren, sondern nur, wie kriegen wir dieses Werkzeug für uns gebaut, damit wir eben uns eigene Daten sammeln können und in einem eigenen Chat arbeiten können. Das war alles, was ich dazu zeigen wollte. Wir sind sehr gut in der Zeit und haben deswegen wahrscheinlich noch Raum für ein paar Fragen, falls ihr Fragen habt. Das mit dem Mikro machen wir dann so. Danke. Ich wiederhole dann einfach alle Fragen damit, oder er hat das Mikro, gut.
Genau. Sorry, ich habe eine Frage im Doppelpack. Die erste Frage ist, der Crawler, wenn der sich Sachen runterlädt, zum Beispiel eine Dokumentationsseite, lädt er sich nur Referenzen auf die Dokumentationsseite runter oder hätte ich das Wissen quasi offline?
Der Inhalt der Webseite wird vollständig geladen und dann wird es indiziert und in den Suchindex steht auch das Original der geladenen Daten. Also man hat nicht nur die Referenz, sondern auch den kompletten Webinhalt als geparsten Text.
Cool. Und die zweite Frage, und dann bin ich durch. Könnte ich das System jetzt auch in meinen eigenen Agent Harness einbauen? Also beispielsweise, ich nutze Claude Code, Codex. Gibt es da irgendwie einen MCP-Server oder eine API, wo ich das, was wir gesehen haben, direkt in meinem Agent Harness verwenden kann?
Also es gibt sowohl einen RAC-Proxy, damit man die YASI-Instanz genauso verwenden kann, wie man einen LLM-Endpoint verwenden kann. Also wenn ich den Endpoint auf die YASI-Adresse setze, also die heißt dann statt hier hinten, wie heißt das, v1/chat/completion, genau den Endpunkt gibt es hier auch. Ja, und wenn ich das mache, kriege ich damit den RAC-Inhalt mit hinein. Das ist das eine, also ich kann einen normalen Chat-Frontend draufsetzen und einen MCP-Server müsste es auch geben, aber der ist experimentell, sage ich mal. Der ist auch nicht weiter dokumentiert, ich habe einen eingebaut, aber ich hoffe auch, dass er funktioniert. Also im Prinzip sollte es gehen. Aber es ist jetzt nicht wirklich was ich zeigen wollte. Aber
frag nach Testern. Ich hatte da eine Frage, gibt es die Möglichkeit, sozusagen zugangsbeschränktes Wissen mit einzubinden, so Wissen, das hinter einem Login oder ähnlichem, wie soll man sagen, versteckt ist, zu dem man selber aber Zugriff hat?
Es wäre vom YASI-Crawler aus relativ leicht, mit einem Authentifikationssystem auf dem Backend zu gehen, indem man da API-Keys oder entsprechende Authentifikationssystem drauf macht. Das Problem ist nur, dass man da nicht sicherstellen kann, wer die Informationen sehen darf, indem man bei der YASI-Suche sucht, weil dort müsste dann das gleiche Authentifikationssystem abgebildet werden. Das ist ein altes Problem, das wir, also es ist eigentlich kein Problem, weil es ist eine Systematik. Entweder sagen wir uns, wir bauen jetzt Single Sign-On in YASI ein und transportieren quasi die Zugriffssystematik von dem angebundenen System in das Frontend hinein, zum Beispiel über AD-Gruppen oder sowas. Oder wir lassen es ganz, weil es nicht geht. Also jedes Mal, wenn wir so ein zugangsberechtigtes System aufmachen, hauen wir eine Sicherheitslücke rein, weil wir nämlich in der Suche dann die Zugänglichkeit für alle schaffen. Ah. Und deswegen lassen wir das, weil es gefährlich ist. Oder wir machen es richtig und das war bisher zu aufwendig.
Ja. Vielen Dank, das war die einzige Frage.
Okay.
Kann man auch eigene Datenmengen direkt reinladen, kuratieren, sage ich mal, vielleicht auch lokale Mirrors oder sowas, wie man sich mit WGET gezogen hat, crawlen und solche Sachen? Also, dass man damit spielen kann, was sozusagen die Input-Datenmenge ist.
Also, wenn man so eine Datenmenge konstruiert, wie in diesen YASI-Packs, in denen, da müssen, glaube ich, nur 4 Felder oder so ausgefüllt werden, dann hat man quasi einen kompletten Suchindex definiert. Das ist hier quasi nur die URL. Dann dieser Directory Name ist nur eine Facettierung, die man nicht unbedingt machen muss. Dann Title, Description, Text T, das war es quasi schon. Also man könnte auf diese Art beliebige Datenmengen ausformulieren und dann eben hineinladen. Das Problem ist nur die URL. Also immer wenn man auf ein Suchergebnis klickt, möchte man ja das Dokument sehen, das dahinter verlinkt wurde. Das heißt, das Dokument, das man hier in so einen synthetisch produzierten Suchindex macht, müsste auch aufrufbar sein über eine URL. Das kann man sich natürlich bauen. Man kann einen Webserver vor seiner eigenen Datenmenge davor bauen und diese Adresse dann angeben. Kein Problem, aber es ist halt eben, man muss wissen, wie es funktioniert und was konstruieren, was dann funktioniert. Also man braucht immer eine Adresse. Das kann aber auch ein Samba-Server sein. Also man kann hier ein SMB-Doppelpunkt-Doppel-Slash-Samba-Server-Pfad angeben, dann hat man hier auch einen Suchindex gebaut. Das Problem ist nur, dass die Webbrowser, wenn man auf einen Samba-Link klickt, nicht unbedingt das tun, was man will. Also man kriegt, wenn man einen Samba-Server angibt, möchte man ja gerne das Dokument öffnen. Aber ein Webbrowser liefert einem immer nur die Kopie des Dokumentes. Es ist also nicht immer praktikabel, was man damit tun kann.
Okay, aber solange man ein Protokoll da hat, wird das gehen, aber nicht mit lokalen Dateinamen.
Ja, man kann ja dafür synthetische Links produzieren, die nicht anklickbar sind, aber was hat man dann? Weiß ich nicht. Also empfehlenswert wäre einfach, die lokalen Dokumente mit einem einfachen Python-Server zu hosten und daraus dann diesen Dump zu bauen. Und dann kann man sie auch anklicken und angucken.
Ja, ich glaube, meine Frage ist schon beantwortet. Ich wollte wissen, ob ihr es hier auch auf einem lokalen Filesystem einfach crawlen könnte.
Das lokale Filesystem muss dann eben über ein unterstütztes Protokoll angebunden werden können. Und das ist Samba und ich glaube auch FTP müsste.
Also ich brauche einfach ein Zwischen.
Man muss es auf.
Ein Zwischenstück, ein Proxy.
Ja.
Und heruntergeladen wird es dann trotzdem so, dass ich die Daten dann zweimal habe.
Für alles, was lokal läuft, ja, gibt es hier einen dritten Indexmodus, weil wir wollen nicht Internetseiten und Intranetseiten vermischen, weil wenn wir eine Option hätten, die dies vermischt, dann würden wir für unsere Internetseiten eine Datenlücke bauen, weil es ja den Eindruck haben kann, dass die zusammen mit dem Internetindex gehören. Also man kann das machen. Aber man muss hier in diesen Intranet-Index-Modus gehen. Nur dann sind lokale Dateien überhaupt im Index erlaubt. Ansonsten sagt der Crawler, die schließe ich aus. Ja, und wenn man diesen Index-Option wählt, dann kann man das machen, was du da eben gefragt hast. Und alles, was mal nach lokalen Daten geht, muss das in diesem Modus laufen. Es ist nur eine Sicherheitsschranke, damit man eben nicht lokale Daten mit externen Daten mischt. Aber ja, und dann muss man die irgendwie hosten. Entweder FTP, HTTP oder SMB. Sonst sind sie nicht erreichbar für den Crawler.
Okay, dankeschön.
Genau, von mir noch eine Frage. Hat Yassi einen API-Endpunkt, wo man sagen kann, hey Yassi, crawl mir jetzt bitte die Seite? Oder jetzt konkreter als Use Case, dass ich mir für eine KI einen Skill schreibe, wann immer du in Yassi eine Informationsquelle vermisst, wie irgendeine Dokumentationswebsite, leite Yassi an, diese Seite zu indizieren und dann frage Yassi an.
Da frage ich mich ganz, das ist ganz spannend, ob dieser Knopf hier noch geht. Es gibt nämlich auf manchen Seiten oben rechts so einen API-Knopf. Wenn man da drauf drückt, kommt man zur Doku und es scheint zu funktionieren. Also ich bin ganz verblüfft. Also das gibt's. Also man kann es aber es ist eigentlich nur der HTTP-Endpunkt, der hier quasi auch die API ist und die ist dann in dieser Stelle beschrieben. Aber es gibt noch eine viel schönere Sache, um das zu sehen. Es gibt nämlich hier Automation. Automation ist wie so ein Recorder für alles, was man gemacht hat, das den Index produziert hat. Wenn man also einmal so einen Crawl gestartet hat, kriegt man hier in diesem Automation einen Eintrag. Der hat dann einen gesprochenen Kommentar, wo drin steht, dass der Crawl-Start für die Frostcorn-Schedule-Seite und hat hinten eine URL. Also wenn man sich diese URL nimmt, ja, dann kann man die einfach über einen Cron-Job einfach per Curl aufrufen und man startet damit einen Crawl. Beziehungsweise diese ganze Automation-Seite ist eigentlich auch genau wie so ein Cron-Job. Man kann das hier sagen, ich möchte das als Event haben, entweder beim Neustart oder um eine bestimmte Uhrzeit oder ich möchte das wiederholt haben über einen Scheduler jeden Tag einmal oder so. Also das kann man auch hier machen, wenn man jetzt sich fragt, wie konstruiert man den Index jeden Tag neu, geht das über eine eingebaute Funktion und ansonsten gibt einem dieser Link quasi die API-Preis, ja, weil das muss man einfach nur woanders reintun.
Du meintest vorhin, Yassi arbeitet im Hintergrund mit Solar. Kannst du auch mit anderen Indizes arbeiten an der Stelle, also Elasticsearch oder was ist, oder wie ist da die Unterscheidung?
Wir haben eine Konfigurationsmöglichkeit, um externe Solar anzubinden, aber nicht um externe Elasticsearch anzubinden.
Und zweite Frage, du hattest es diese YASI-Packs angeführt an der Stelle.
Ja.
Das ist aber auch ein Elasticsearch-Format, wenn ich dich verstanden habe. Ja. Gibt es da schon ein offenes Format, das auch übergreifend funktioniert? Weil du hast ja an sich jetzt wieder ein neues Datenformat auf Hugging Face dafür eingeführt, oder?
Nö, das ist ja nur eine JSON-List. Das ist eine Datei, in der jede Zeile JSON ist. Und das muss einfach einem entsprechenden Schema genügen. Also JSON ist ja nicht gleich JSON. Man müsste richtigen Attribute drin haben. Und die Art, wie es da drin steht, ist halt wie bei Elasticsearch. Ich wollte das mal dokumentieren, dass da drin steht, so startest du Elasticsearch und dann machst du folgendes Kommando und du hast diesen Index da drin. Ja, das ist nicht sehr magisch. Dieses Dump-Format ist sehr schlecht. Aber also ist jetzt nicht viel neu eingeführt. Es ist einfach nur das Schema beherrscht und mit diesem Schema kann man es auch in Elasticsearch reinmachen.
Weitere Fragen? Tja, dann Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.